FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, da sind wir wieder. Ausnahmsweise mal an einem Donnerstag. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt in der Länderspielpause mal was Besonderes und haben dafür auch einen besonderen Gast eingeladen. Wir haben ja schon die Tage das so ein bisschen angekündigt, dass jemand, der beim FC gespielt hat und Debütgast bei uns ist. Einige waren ja schon hier und da wurde schon wild geraten, wer es jetzt ist. Ne? Alle ja, Namen sind gefallen, seiner auch.
Weil aber, ich gesagt habe, Derby-Torschütze.
Ja, ja, ich so ein bisschen, da gibt es ja doch ein paar, Gott sei Dank. Ein paar, und damit ein herzliches Willkommen, Christian Clemens bei uns.
Grüß ja, danke. Dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns und haben uns auch was Besonderes vorgenommen, dass wir das in zwei Teile packen. Heute machen wir so ein bisschen das Aktuelle rund um den FC. Und dann nächste Woche könnt ihr dann den zweiten Teil sehen. Da gehen wir ein bisschen ein, noch näher auf deine Karriere ein. Ja, und dann natürlich nicht zu vergessen, der Mann, der ja alles abrundet mit seinen Analysen, Julian Witzel von der WAZ. Grüß dich, lieber Julian, auch dir.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja. Und auch schön, dass du da bist, Ralf und Christian. Ja,
also freuen wir uns drauf. Wir freuen uns alle drauf und diesmal die Brille hält. Ne? Und zur Not habe ich sogar eine Ersatzbrille dabei. Ne?
Also beim letzten Mal. Doppelte Stellschraube.
Ja, genau. Also die Stellschrauben sind jetzt heute nicht so stark überdreht worden. Ja, und damit sind wir eigentlich schon beim Thema, lieber Christian. Ja. Wir hatten uns eigentlich so einen gemütlichen, ich sag mal, Übergangstalk so vorgestellt rund um deine Karriere. Das machen wir ja auch. Aber aufgrund der Tatsache, dass dieser Trainerwechsel gerade bei deinem alten Verein stattgefunden hat und auch diese ganze Situation, wollen wir das natürlich nochmal bewerten. Auch von dir vor allen Dingen deine Meinung dazu hören. Deswegen direkt mal die Frage, war dir nach dem Unentschieden direkt klar, jetzt wird's eng?
Ganz klar war es mir nicht, aber ich fand es im Nachhinein richtig. Ich finde auch den Zeitpunkt richtig gewählt. Man kann darüber diskutieren, ob es hätte früher passieren müssen. Ich glaube, das Mainz-Spiel damals war nochmal so ein Turnaround für einen Trainer, wo wir dann 2-1 gewonnen haben nach einer katastrophalen ersten Halbzeit.
Ja.
Aber ja, als der Kessi dann gesagt hat, er muss nochmal eine Nacht drüber schlafen, ich glaube, da ist noch nie passiert, dass der Trainer dann im Amt geblieben ist.
Das hätte mich auch gewundert.
Also. Genau eben. Und ich glaube, 2 Siege aus 18 Spielen. Das spricht jetzt nicht so für einen Trainer, auch wenn viele Spiele dabei waren, die gut waren, aber wo auch ja, die 3 Punkte am Ende gefehlt haben.
Ja, ja. Ja, der Christian hat ja selber auch mal im Derby ein Tor gemacht, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Leider ging das Spiel am Ende verloren, 2-3.
Ne? Ja, auch ein wildes Spiel dann.
Bitte?
Auch ein wildes Spiel.
Auch ein wildes Spiel. War ein bisschen vergleichbar? Oder?
Ich glaube, die Tore sind so früh gefallen. Wie jetzt am Wochenende, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, um welche Zeit, aber ja, am Ende hätte ich dann auch lieber 3-3 gespielt als
3-2. Ja, dann wäre das Tor auch wertvoller.
Ne? Genau.
Und man muss, glaube ich, auch sagen, das war schon die Phase, wo Gladbach dem FC so zumindest personell ein bisschen überlegen war. Ne?
Ja, muss man.
Also, wenn man die Torschützen da sieht, nochmal.
Ja. Aber am Ende ging es ja gut aus. Ne? Also, die Saison war Europa.
War es in der Saison?
Das war die Europasaison. Das war der Schuss vor dem Bug. Seid dann eine Woche drauf und habt da in Dings verloren, in Augsburg.
Okay.
Im Mordor, wie ich immer sage. Und anschließend habt ihr schon aber richtig am Riemen gerissen und dann ging es richtig ab nochmal in der Endphase.
Ja, doch, stimmt. Das macht Sinn. Ja,
das war also, ich sag mal so, das Spiel ging zwar verloren, aber es war natürlich eine tolle Saison. Darüber reden wir natürlich auch nochmal ganz gesondert.
Ja, aber das ist ja genau das, was du gesagt hättest, wenn das Spiel jetzt gewesen wäre, 10. gegen 12. und es wäre 3-3 ausgegangen. Hätte ja jeder gesagt, was ein geiles Derby, ne?
Das stimmt.
Und so wusste jeder danach, ja, eigentlich ist für Mannschaft und Trainer zu wenig. Und wie du sagtest, nach den Aussagen hätte er auch nicht mehr zurückrudern können.
Ja.
Also, wie willst du den Trainer denn dann noch im Amt halten, wenn du eine Nacht drüber pennst? Also, dann ist er doch trotzdem angeschossen, oder?
Ja,
also,
sehe ich genau.
Auch wenn die Mannschaft dann das hören würde oder dann steht er Montag wieder auf dem Platz, dann weiß doch jeder, ja gut, aber jetzt wackelt er richtig, ne?
Ja.
Ja, Christian, du hast aber so viel beim FC erlebt und natürlich auch in anderen Vereinen, in denen du tätig bist. Die Situation, wie sie sich gerade für den FC darstellt, das war dann für, wie geht dann so ein Spieler mit so einem Trainerwechsel um? Also nehmen die das als Business as usual? Wie hast du es aufgenommen? Wie hat es damals die Mannschaft aufgenommen, wenn sowas passiert?
Ja, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, in welcher Rolle man in dem Moment ist, wenn man unangefochtener Stammspieler ist. Waren jetzt nicht viele beim FC, muss man dazu sagen, unter Kwasniok. Ah, da ist natürlich erstmal so, oh fuck, wer kommt jetzt? Hoffentlich geht's so weiter. Und die anderen denken dann halt wieder, okay, ist eine neue Chance. Aber letztendlich, glaube ich, wird nicht viel verändert. Die berühmte Stellschraube muss ja nicht immer personell sein. Ich glaube schon, dass ja, vor allem René Wagner, glaube ich, auch einer ist, was ich gehört habe, ich kenne jetzt nicht persönlich, der die Mannschaft so ein bisschen zusammengehalten hat, der die Kabine zusammengehalten hat. Und das kann natürlich jetzt in der entscheidenden Phase auch ein Vorteil sein.
Den hast du knapp verpasst, den René Wagner. Ne? Also da ist ja 21 vom FC weg.
Ja.
2021 und
da ist er schon gekommen.
Mit Baumgart kurz danach. Ne?
Ja. Naja.
Ja, okay.
Also, der hat durch den Staffelstab in die
Hand. Also dafür, dass er jung ist, hat er jetzt schon reichlich Bundesliga-Co-Trainer-Erfahrung. Also seitdem ist er durchgehend ja irgendwo.
Wie ist das denn jetzt für einen Profi, wenn ihm jetzt so, also auf einmal der Co-Trainer, der ja vorher so ein bisschen eher, ist das so, dass die so meistens eher Kumpel sind oder?
Ja, tatsächlich schon.
Ja.
Ich hatte es, glaube ich, nie in meiner Karriere. Ja, ist einfach so, dass man mit dem Co-Trainer irgendwie eine bessere Bindung hat. Da bin ich auch mal gespannt, wie der das jetzt moderiert. Das ist dann schon nochmal ein anderer Job, wenn man der Haupttrainer ist als der Co-Trainer. Aber ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe nur Gutes gehört bis jetzt. Ich höre ja auch ein bisschen dann in die Mannschaft rein, habe dann noch so ein, zwei Kontakte.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es mit ihm jetzt ja, an die letzten Punkte geht, die sehr, sehr wichtig werden.
Also Heinzi sagt Daumen hoch, können wir daraus schließen.
Sehr gut. Also ein paar Leute kennst du ja noch. Ne?
Nee, aber nicht mehr viele. Aber ich finde so generell bei einer Entlassung, also die Entlassung ist ja auch für Fans so ein bisschen komisch, weil du es ja angesprochen hast, die Mannschaft spielt ja ordentlich. Und so oft spielt eine Mannschaft ja eigentlich nicht ordentlich, wenn der Trainer entlassen wird. Oder gab es das bei dir auch mal, wo du eigentlich gesagt hast, es passt alles, nur die Ergebnisse nicht?
Nee, da war es schon immer,
also eigentlich war immer
klar, ja. Gut, Markus Anfang war halt so ein Thema, ne, als eigentlich Aufstiegstrainer wurde er entlassen. Aber ansonsten war es halt immer so, dass wir wirklich auch eine schlechte Phase hatten und schlecht gespielt haben. Aber ja, was heißt gut gespielt? Ich meine, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, 2 Siege aus 18 Spielen.
Das ist zu wenig, klar.
Ja, es ist viel, viel zu wenig. Da wäre da die Anfangsphase nicht gewesen der Saison, wo wir alle noch geträumt haben. dann würde ja, das jetzt noch düsterer aussehen. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich glaube, der richtige Zeitpunkt war genau jetzt.
Oder war es, manche sagen ja auch schon, könnte auch ein bisschen zu spät gewesen sein. Ich meine, jetzt bist du ja ehemaliger Profi und kannst dich da rein empfinden, in die Köpfe, so ein bisschen jedenfalls, auch wenn jeder individuell natürlich damit umgeht, aber ist es vielleicht auch ein bisschen spät gewesen?
Ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, am Anfang, ich glaube, das Spiel gegen Mainz hat ihn nochmal so ein bisschen gerettet durch den Sieg.
Wolfsburg, ne? Ja.
Ja, und ich glaube, nach dem Mainz-Spiel, wenn das verloren gegangen wäre, wäre da schon Schluss gewesen. Aber nach einem Sieg kann so ein Trainer halt nicht feuern. Das ist, glaube ich, auch normal. Deswegen, ja, kann man jetzt drüber diskutieren. Wenn es am Ende reicht für den Klassenerhalt, wurde alles richtig gemacht. Und wenn nicht, müssen wir nochmal neu diskutieren, glaube ich.
Okay. Ja, wir werden abwarten müssen jetzt, ne, die nächsten Spiele. Klar,
also ich hatte ja das Gefühl, dass nach dem Augsburg-Spiel eigentlich man es hätte vielleicht machen können, weil du da halt die Phase hattest, vorher spielst gegen deutlich bessere. Dann kommt vielleicht einer auf Augenhöhe und da hast du ja wirklich mal richtig schlecht gespielt. Dass ja auch als Team, also habe ich die Vorstellung, wenn du ordentlich spielst, hast aber verlierst du trotzdem vielleicht irgendwann den Glauben daran, mit dem Trainer auch nochmal so einen Sieg zu holen, oder? Also alleine, sei es andere Ansprache oder sonst was, dass da irgendwas von außen vielleicht nochmal reinkommen muss, was sich irgendwie verändert, was so ein bisschen die Köpfe zumindest frei macht. Oder ist das auch zu viel Gerede? Vieles auch. Weil es lag ja auch oft an ziemlich strittigen Schiedsrichterentscheidungen, die ja auch selber hier und da mal auf Social Media diskutiert hast.
Das kommt halt auch dazu. Ne? Klar, ich glaube auch als Spieler fragt man sich dann immer, man merkt auch selber, wenn man gut spielt, ja, und dann steht man wieder mit leeren Händen da, dann verliert man ja so ein bisschen auch das Vertrauen dann in sich.
Das würde, ja,
ja, ob es dann wirklich immer am Trainer liegt, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich den Trainer jetzt nicht hatte, aber man hat halt auch schon von dem einen oder anderen gehört, dass es einfach nicht passt, dass es nicht mehr so matcht, auch wenn man es auf dem Feld nicht gesehen hat. Da hat man das Gefühl gehabt, die Mannschaft ist intakt, die Mannschaft kämpft. Aber auch da habe ich schon mal gesagt gehabt, in einem vorherigen Podcast, dass man als Mannschaft nicht gegen den Trainer spielt. Das funktioniert nicht. Man spielt ja auch irgendwo für sich und für die Stadt, für die Fans. Deswegen sah das immer so aus, als wenn die Mannschaft intakt wäre. Ob es dann auch war, hinter den Kulissen, weiß man nicht. Aber in den 90 Minuten gibt jeder Vollgas. Und das hat man halt auch gesehen.
Ja, so ein paar Anzeichen gab es ja schon. So im Winter, gab es ja hier und da kritisches Interview, Waldschmidt, ja. Thielmann,
ja.
Selbst der Kaminski, der so ein klassischer Arbeiter vorm Herrn ist, hat vor ein paar Wochen mal so sinngemäß gesagt, ich will eigentlich nicht die ganze Zeit hin und her gereicht werden.
Ja.
Das sind ja schon so ein bisschen Anzeichen.
Ja, deswegen sage ich ja, was drumherum passiert, klar, das hat man gehört, das hat man gelesen, aber in den 90 Minuten hat man das halt nicht gehört.
Ja, ja.
So, und da ist halt auch jeder Spieler dann irgendwie Profi genug, um dann auch Gas zu geben und da nicht gegen den Trainer zu spielen.
Was wäre denn so der Typ Kwasniok? Nehmen wir einfach mal den Trainertyp. Wäre das einer für dich gewesen? So einer, der auch über die emotionale Schiene kommt? Und, oder
ja. Ja, den Fußball, glaube ich, der wäre mir gut gelegen, dieses aggressive Pressing und sowas. Gerade wie am Anfang der Saison, da hat er ja auch dann ein bisschen zurückgerudert irgendwann. Aber auch so ein Steffen Baumgart, ich glaube, die beiden ähneln sich ja auch in einer gewissen Art und Weise. Den habe ich auch leider verpasst gehabt, aber ja, hätte ich mir schon gut vorstellen können.
Okay. Ist es dir schon mal passiert, dass du nach einem Trainerwechsel eine extreme Leistungsentwicklung genommen hast? Also, dass auf einmal das Spiel, auch dein Spiel, besser wurde oder schlechter?
Boah.
Oder hat das eigentlich gar keine Auswirkung auf dich persönlich?
Ich glaube, nur uns Spielern ist letztendlich egal, wer da steht. Aber Fakt ist halt auch, wenn du das Vertrauen kriegst vom Trainer, kannst du einfach besser performen. Da hatte ich natürlich auch einige Beispiele da, die mich dann halt gepusht haben, wo ich das Vertrauen halt gemerkt habe. Und da gibt es wiederum einige, wo es dann genau das Gegenteil war. Es kann schon von Vorteil sein.
Kommen wir noch drauf zu sprechen.
Ja, wenn dann halt ein Trainer kommt, der dich dann direkt, unter die Arme greift und mit dir spricht und sagt, hör mal, das darfst du machen, das nicht. Das macht dann schon was mit dir.
Okay. Ja, also wir werden natürlich jetzt warten müssen, was da passiert. Und aber so über Wagner hängt ja auch noch so ein bisschen das Damoklesschwert namens Friedhelm Funkel. Ne? Also es kann ja noch mal zu einem Wechsel kommen. Ne? Das haben wir ja jetzt auch schon vorgestern diskutiert. Schwächt das einen Trainer, wenn man das schon im Vorfeld weiß?
Boah, nee, glaube ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie die Vereinbarung ist jetzt am Ende des Tages, ob es jetzt interimsweise ist, ob man schon gesagt hat, Klassenerhalt, dann machen wir mit dir weiter. Da habe ich jetzt nichts gelesen, vielleicht wisst ihr da mehr.
Nee,
da weiß ich nicht, wie die Absprache ist, aber Fakt ist, er ist gerade Interimstrainer. Das wird er auch wissen, glaube ich. Und wie es dann weitergeht, ist dann, glaube ich, auch erfolgsabhängig.
Nur was ich jetzt nochmal aufgreifen will, weil Kess das ja auch extra gesagt hat, er hätte so einen guten Zugang zu den Spielern. Wenn ich jetzt dich raushöre als Co-Trainer, alles andere wäre auch komisch gewesen, ne?
Das
also
stimmt.
So im Prinzip hat er ja gesagt, er hat einen guten Zugang und dann hat er natürlich nicht gesagt, den Kwasniok nicht hatte. Aber wenn ich dich jetzt eben richtig verstanden habe, ist es eigentlich normal, dass die Co-Trainer ja eine engere Bindung zu den Spielern haben.
Sollte
und der Trainer zumindest auch so ein bisschen eine andere, ich sag jetzt mal, Geschäftsebene mehr pflegt, ne?
Ja.
Und dann ist natürlich jetzt extrem spannend, dass das ja eigentlich diese große Stärke ist von ihm, die jetzt so rausgetreten wurde. Ja. Dass er sich da aber jetzt ja eigentlich ein bisschen zurücknehmen muss, ne? Weil er kann jetzt ja nicht wieder jeden in den Arm nehmen und nur Späße machen.
Wobei, da gibt es auch Trainer, die das gemacht haben, die auch ein bisschen erfolgreicher waren. Das schon. So also ein Peter Stöger war ja auch so ein Typ, ne? so ein Art Menschenfänger.
Mhm.
Oder auch ein Stanislavski damals, klar, war jetzt nicht so erfolgreich, aber einer der besten Menschen als Trainer, den ich kennengelernt habe. Martin Schmidt war auch so einer, für mich Markus Anfang auch. Das waren dann auch schon Kumpeltypen als Trainer, das geht auch schon.
Okay, ja.
Okay. Ja, wenn ihr jetzt so betrachtet, was der FC jetzt da noch vor der Brust hat, wie zuversichtlich bist du, dass das mit dem Klassenerhalt jetzt gut geht?
Sollte möglich sein. Die direkten Konkurrenten kommen ja jetzt. Fängt jetzt, glaube ich, in Frankfurt an, dann Bremen-Pauli. Ich glaube, Frankfurt ausgeklammert. Klar sollte man da auch 3 Punkte holen, aber die anderen 2 Spiele, die sind enorm wichtig.
Ja.
Bremen daheim musst du schlagen. Wenn du es nicht tust, dann sehe ich auch leider keine guten Vorzeichen, aber wie gesagt, der Trainerwechsel zur richtigen Zeit, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, dann in Frankfurt, ist auch möglich dieses Jahr, die sind auch nicht mehr so stark wie die letzten Jahre und dann kommen halt 2 wirkliche Endspiele und die musst du gewinnen.
Ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen und die Mannschaft ist in deinen Augen auch gut genug?
Ja, von den Einzelspielern auf jeden Fall, denke ich, ja.
Wie gefällt dir? Also was gefällt dir besonders?
Elmaler.
Ja. Ja.
Ich bin ein riesen Elmaler-Fan. Ich verstehe auch nicht, wie man den Jungen irgendwie haten kann und bremsen kann. Der hat jetzt in seiner ersten Saison 14 Scorer. Also das ist eine unglaubliche Quote.
Ja.
Da kann mir keiner erzählen, da fehlt noch was. Ja, was fehlt denn? Also,
da sagen viele die Defensive, aber...
Mein Gott, das ist ein Offensivspieler und ich glaube, die letzten Spiele hat er jetzt gezeigt, dass er auch gegen den Ball arbeiten kann. Dann fehlt aber wieder die letzten 5% vorne. Da soll er lieber mal die anderen ein bisschen mehr arbeiten lassen und dafür die Qualitäten vorne ausspielen. So sehe ich das. Und ja, diese Diskussion, Stammspieler, kein Stammspieler, bei mir wäre er 100% Stammspieler immer gewesen. Ich glaube, das war halt auch so ein kleines Ego-Problem vom Ex-Trainer jetzt. Hat er sich halt leider auch irgendwie selber ins Bein geschossen. Für mich El Mala, ja, die Entdeckung der Saison.
Und vor allen Dingen, also ich bin da, gehe da absolut konform, also bin da voll dabei. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt so Julian Nagelsmann sehe, der verzichtet mal eben gerade auf den zweitbesten deutschen Torschützen. Ne? Also,
ja, das muss man halt irgendwie auch mal
verstehen. Aber muss es sich leisten können. Ne?
Ja, klar, soll jetzt bei der U21 aushelfen, das ist okay. Die haben jetzt zwei sehr wichtige Quali-Spiele. Da kann man das irgendwie noch, da kann man trotzdem diskutieren, aber es ist okay, solange er mit zur WM spielt, mitfahren darf, was meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt wäre, auch in dem Alter, ja, ist alles okay.
Ja, ja, okay. Ich wollte nochmal zu dieser Trainersache zurückkommen, weil wir haben es ja auch jetzt gerade wieder bei uns in unseren Kommentarleisten, wird ja teilweise heftig diskutiert. Es gibt immer noch sehr viele, die wirklich sagen, was wir mit Kwasniok da gemacht haben, wäre nicht in Ordnung gewesen. Wir hätten ihn behalten müssen. Und ich sage jetzt mal so, das hat jetzt keiner so genau geschrieben, aber wäre das auch so ein Modell Freiburg-Streich, mal mit so einem in die zweite Liga zu gehen, um dann wirklich einen Neuanfang zu machen?
Dann würde ich die Köln-Fans aber sehen, wenn wir mit dem Trainer dann absteigen. Ja. Das ist ja immer so leicht gesagt. Ich fände es auch mal gut, wenn mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, so wie mit dem Stöger oder sowas. War ja seit Jahren auch mal wieder einer, der mal länger als 3 Jahre da war. Aber das ist halt in so einem Verein wie Köln leider fast nicht möglich. Klar wünscht man sich das, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, wenn die Ergebnisse fehlen, dann bist du halt als Verein auch machtlos. Ja. Am Ende, wenn du ihn behältst und du absteigst, dann laufen dir ja die Bude ein.
Also hat dein ehemaliger Kumpel und Mitspieler Kessler genau das Richtige gemacht?
In meinen Augen, ja.
Ja. Wie gefällt dir Kess?
Der macht einen guten Job, finde ich. Also das hat man ja früher schon gemerkt, dass er dafür irgendwie geboren wurde, sehr kommunikativ, sehr herzlich, sehr intelligent.
Aber die Cascam hat er nicht mehr dabei.
Ja, leider nicht. Das wäre interessant gewesen beim
Gespräch. Das wäre sehr interessant.
Inside Geisburgheim.
Ja, ja, genau. Ja. Aber vom Typ her, glaube ich, einer, der da deiner Meinung nach auch voll hinpasst.
Auf jeden Fall. Klar, auch er muss lernen, aber auch die Transfers, die er getätigt hat, einige Volltreffer dabei, sei es ein Kaminski oder ein Pfannenberg. Die performen schon, meiner Meinung nach. Und ja, auch so seine Art, die passt halt auch zu Köln. Ja. Der weiß halt ganz genau, wie es hier abgeht.
Ja, das weiß er. Also, wenn er das nicht mitbekommen hat, ne? Dafür war er ja nur wirklich lang genug in Köln und ist ja selber auch Kölner. Ja. Genau wie du. Also, dementsprechend habt ihr euch, glaube ich, auch immer ganz gut verstanden.
Auf jeden Fall, ja.
Und der Torwart war er auch. Übrigens in dem Jahr, wo das Derby leider das Rückspiel verloren ging, hat er im Hinspiel im Tor gestanden.
Aber im Risse-Freistoß. Ja, genau,
das war beim Risse-Freistoß. Genau. Also das war ja ein Wahnsinnsspiel und natürlich unvergessen. Und der Kess war vor dem Risse in der Kurve. Ne?
Ja, weiß ich noch. Ja, das war das Spiel seines Lebens, würde ich sagen.
Das war so ein Spiel, was man sich schön aufhängen kann.
Parade gegen Hazard, weiß ich noch, wo der voll draufgezogen hat.
Der stand bei meinem ersten Bundesligaspiel auch im Tor bei Pauli.
Siehst du mal. Ne? Also, ja. Wir werden natürlich auch über deine Karriere noch reden, da werden bestimmt einige Namen uns wieder begegnen. Ja. Wir haben ja hier auch mal die Top- und die Flop-Elf gewählt. Keine Sorge, du warst nicht in der Flop-Elf, leider aber auch nicht in der Top-Elf.
Alles gut, das verstehe ich.
Warst sozusagen nah dran. Aber
einige Tore von dir haben Erwähnung gefunden.
Die haben auf jeden Fall Erwähnung gefunden. Aber da kommen wir natürlich später noch
zu.
Ja, das Derby an sich sollten wir natürlich auch nochmal reden, weil ich meine, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage her ist, es ist nun mal das Spiel schlechthin.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal die Trainerentlassung weglassen, wie hast du die Leistung des FCs gesehen?
Gut, fand ich. Auch die Reaktion dann am 1-0. Ich glaube, gerade als Spieler denkt man dann, oh fuck, was passiert denn hier? Und es ist auch dann nicht so einfach, in so einem wichtigen Spiel dann auch, es ist nicht nur Derby, sondern halt auch Abstiegskampf, dann so zurückzukommen, das zeugt halt auch von Klasse, muss man einfach sagen. Und ja, dass man das halt am Ende dann leider nicht über die Zeit bringt, ist natürlich ärgerlich. Ich glaube, wenn der Martel dann nicht die Gelb-Rote kriegt, direkt nach dem 3-3, eine Großchance werden wir noch kriegen und vielleicht drehen wir das Spiel dann wieder komplett. Wäre der Trainer aber wieder noch drin gewesen, wieder die andere Seite. von daher...
man kann nicht alles haben, ja.
Genau. Nee, war ein gutes Spiel, wie so die letzten Heimspiele halt auch. Ne? Ich glaube, Köln daheim ist ja, die spielen eigentlich immer gut, mhm, auch gegen die großen Gegner, also gerade gegen die großen Gegner, jetzt auch mal gegen den etwas kleineren, ja, auch wenn es ein Derby ist, aber die Leistung war okay.
Also die Leistung war soweit okay, aber eben nicht gut genug für zu gewinnen. Und das, ja, das genau, gibt halt das dann stimmt, die Gründe, weswegen, ja, auch. Ne? Und das hat sich so eingefügt in die Gesamtgemengelage, ne? Ja, dass das einfach nicht reicht, ja, für einen Sieg, aber eigentlich wieder ganz ordentlich aussah. Genau. Es aber ordentlich ist, wie wir alle wissen, ja, zu wenig. Und das sehen wir auch in der Tabelle.
Ja.
Was richtig schlecht war, und da möchte ich auch wirklich mal mit einem Vergleich zu deiner Karriere sehen, sind die Schiedsrichterleistungen. Auch in diesem Spiel war die Schiedsrichterleistung, wie ich fand, unter aller Sau.
Ja.
Also ich glaube, die Kölner haben 7 Fouls gespielt und haben für jedes Foul eine gelbe Karte bekommen. Mhm. Also
ja, keine Ahnung. Ich hatte letztes Mal aber noch das Gespräch mit jemandem, das wusste ich nämlich gar nicht, dass die Schiris das ja nicht hauptberuflich machen.
Mhm.
So, und die sollen dann halt entscheiden in so wichtigen Spielen, ja, pro oder contra. Und ich bin der Meinung, ich glaube, das ist in anderen Ländern, zum Beispiel England, ist das so, dass sie das halt hauptberuflich machen.
Mhm.
So, die lernen das, die werden da geschult drinnen. Und ja, und heutzutage mit dem Videoassistenten, der ja eigentlich für Gerechtigkeit sorgen soll,
mhm,
pfeifen sie erst gar nichts erstmal und treffen dann noch falsche Entscheidungen, obwohl die das Bild sehen. Also ich finde, es läuft komplett in eine falsche Richtung im Moment.
Ich muss mal hart gucken, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Den Videobeweis gibt es, glaube ich, seit 17, 18. Also das war ja mitten in deiner Karriere noch.
Anfangszeit FC bei ihm auf jeden Fall noch nicht.
Ja, nee, ja, Anfang nicht. Hat sich das was verändert? Das ist eine Frage, die mir schon gerade schon länger auf den Nägeln brannte. Und wo jetzt ein ehemaliger Profi, der mittendrin war sozusagen in diese Veränderung. Vielleicht hast du es irgendwie empfunden, dass seitdem die Schiedsrichter anders drauf sind? Seit dieser Einführung des Videoschiedsrichters?
Boah, ich muss sagen, also wo ich schon aktiv gespielt habe, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber so die letzten 1-2 Jahre, da kriegt man natürlich auch mehr mit von den anderen Feldern und sowas. Guckt man natürlich auch wieder ein bisschen mehr Fußball. Ja, bodenlos ist jetzt eigentlich ein böses Wort. Aber also wie gesagt, das ist halt teilweise wirklich erschreckend, was da für Entscheidungen getroffen werden.
Ja.
Also brutal.
Wir hatten ja vor kurzem mal auch die Diskussion, dass auch gesagt wurde, das hat sogar quasi auch gesagt, ne? So, man verlässt sich halt darauf.
Genau.
Man verlässt sich zu sehr darauf,
ja,
und die werden das schon richten und ja, dann kommt ja dabei auch teilweise die abstrusesten Dinge dabei,
ja, raus. Das ist ja das Problem. Du hast jetzt schon die Möglichkeit, es zu checken, triffst dann trotzdem falsche Entscheidungen, obwohl du es halt, ne, auf dem Screen siehst nochmal. Also. Sehr fragwürdig.
Ich meine, als Fan wirst du auch verrückt, aber als Spieler direkt beteiligter, du schießt ein Tor, das wird zurückgenommen, keiner weiß warum.
Ja. Und vor allem die Minuten, die du dann warten musst, bis dann eine Entscheidung getroffen wird, das ist einfach nur nervig.
Das ist ja auch der Spielfluss. Ich meine, manche Sachen, wir haben das ja auch schon gehabt, 3, 4, 5, 6 Minuten
ja
unterbrochen und auf einmal ist der ganze Spielfluss weg. Ja. Also das macht doch keinen Spaß, oder?
Nee.
Ja, und vieles wird ja auch verfälscht durch diese super Slow-Mos. Genau. Also klar, du kannst natürlich sagen, Simpson Pusey ist eine rote Karte. Vor 10 Jahren wäre da trotzdem niemals eine rote Karte gewesen. Never.
Ja, weil du das Standbild halt nicht
genau, siehst. Genau, du siehst die Aktion, siehst, okay, geht ein bisschen mit Geschwindigkeit rein, gelb, ja, weiter.
Ja.
Oder einfach sogar nur faul manchmal sogar, weil du denkst, okay, der hat von hinten so ein bisschen bearbeitet.
Ja. Und dann eine Woche später eine ähnliche Situation.
Ja, und dann wird das aber gar nicht so 80 Mal wiederholt und dann in der verringerten Geschwindigkeit, da denkst du ja, der tritt ihm das Bein ab.
Ja, diese Standbilder, die sehen halt
diese Standbilder sind ja so brutal und die verfälschen das Bild ja auch komplett.
Das stimmt.
Und dann halt, gut, aber es ist ja eine Endlos-Diskussion. Die brauchen einfach eine stringente Handregelung, das ist schon mal ganz wichtig.
Ja.
Weil es weiß ja kein Mensch mehr mittlerweile, was gepfiffen wird und was nicht.
Ja.
Ich habe jetzt übersehen, selbst im Derby gab es so eine Aktion, wo der Tabakovic hier so mit der Hand irgendwie rumfuchtelte.
Ja, ja.
So viel entfernt von dem Lund-Ding vom Gladbach-Spiel war es jetzt zum Beispiel auch nicht mehr.
Mhm.
Und
ja.
Also,
ja, das ist. Macht keinen Spaß,
das stimmt schon. Eine endlose Diskussion, aber ich bin ja froh, dass es euch in dem Fall, für mich bist du in meinen Augen noch so ein bisschen Profi, ne? Also zumindest ist nah dran.
Ja.
Also du bist da nicht so was für sich aus den 60er, 70er Jahren oder so, sondern deutlich näher dran am Profigeschäft noch. Ja, wir werden natürlich auch gleich noch drüber reden, wie nah du noch am Profigeschäft redest, aber das machen wir gleich.
Ja,
jetzt haben wir eben noch über Frankfurt gesprochen. Das ist ja das nächste Spiel vom 1. FC Köln. Was erwartest du da? Also ich meine, glaubst du, dass so ein Wagner als neuer Trainer im Prinzip den Trend fortsetzen wird? Weil er hat ja letztendlich genau das jetzt auch mit trainiert. Oder denkst du, da könnte sogar mal eine Überraschung auf uns kommen und wir taktisch ganz anders agieren als vorher?
Das frage ich mich auch tatsächlich. ich bin sehr gespannt, was er macht. Weil wie gesagt, wenn der Co-Trainer es übernimmt, klar, er war jeden Tag dabei. Vielleicht hat er was gesehen und auch vielleicht dem Trainer kommuniziert, aber der Trainer ist halt letztendlich immer der, der entscheidet. Vielleicht waren sie auch ab und zu unterschiedlicher Meinung, das weiß man nicht. Mhm. Und vielleicht würde er die Dinge dann anders machen, die er in seinen Augen hätte schon vorher anders gemacht. Mhm. Das bleibt halt jetzt abzuwarten, aber grundsätzlich glaube ich, personell wird sich nicht viel verändern.
Ja.
Gehe ich von aus. Und ja, und vielleicht noch mal ein bisschen an der Spielweise. Vielleicht wartet man ein bisschen defensiver. Vielleicht geht man wirklich mal wieder voll drauf. Volle Attacke, nichts zu verlieren. Das bleibt jetzt abzuwarten.
Eine Sache wäre ja, glaube ich, ganz gut, wenn man vielleicht mal auch nicht so viel springt in den Aufstellungen. Ne? Also dieses, es wurde ja überall schon so ein bisschen Aufstellungsbingo genannt. Ja. Und das war dann überraschend für den Gegner, aber wahrscheinlich auch überraschend für die eigene
Spieler
Mannschaft.
Selbst. Das verunsichert auch.
Ja.
Aber ich war auch immer ein Fan davon, auch wenn es dann für die Auswechselspieler halt scheiße ist. Aber es ist nun mal ein Mannschaftssport. Aber wenn du weißt als Spieler, du kennst genau deine Rolle, du weißt, du spielst, dann kannst du dich einfach anders vorbereiten. Du kannst besser performen, es ist einfach so. Da kann mir auch keiner dann erzählen, ja, du bist ja Profi genug, du musst dich auf beide Szenarien einstellen. Es ist halt was anderes, wenn du einfach dieses Vertrauen hast, was es ja auch letztendlich ist. Sonst würde er nicht die ganze Zeit da irgendwie Aufstellungsbingo spielen. Ja, und das kitzelt dann schon nochmal so 5-10% raus. Das ist einfach so.
Also du warst nicht der allergrößte Freund dieser
ich muss auch Spielart. Ich muss auch sagen, das hatte ich auch nie. Also wir hatten wirklich immer eigentlich eine klare Startelf. Mhm. Und die anderen mussten im Training Gas geben. Klar war da mal die eine oder andere Veränderung. Aus Leistungsgründen dann oder weil der eine mal belohnt wurde aufgrund einer starken Einwechslung. Das ist ja auch völlig okay. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur an Kaminski denke, der hat ja schon überall gespielt. Ja, also außer Innenverteidiger, das macht sich auch.
Torwart und Innenverteidiger, genau. Sonst hat er alles.
Ne? Genau. Ja, und jedes Mal dann 4-5 Wechsel in der Startelf vorzunehmen, das macht für mich keinen Sinn.
Ja.
Was hältst du denn davon, dass viele sagen, ja, das könnte schon auch so eine Verpflichtung mit Weitblick gewesen sein, der Wagner, weil er gehört ja nie zum Co-Trainer-Team von Kwasniok. Wurde im letzten Jahr extra geholt. Man wusste dann natürlich, er hat die Pro-Lizenz, dass er direkt so eine Art als Backup vielleicht geholt wurde vom KESS. Ich meine, man denkt sich ja immer vieles so.
Ja, bisschen, klar.
Was so sein kann, weil es ist vielleicht jetzt auch was anderes, wenn man wüsste, der übernimmt als Co-Trainer, als wäre es jetzt ein Kaspari gewesen. Gut, der ist jetzt rausgeflogen, aber der ist ja auch dieser quasi auch Co-Trainer. Also gibt es da vielleicht auch noch andere Co-Trainerrollen im Co-Trainer-Team?
Boah, das weiß ich nicht.
Weil mittlerweile rennen ja so viele Leute auf dem Platz rum. Gut, selbst zu Beginn deiner Karriere noch das anders, stimmt, dass das da mittlerweile drei Athletiktrainer dabei sind etc.
Ja
mittlerweile hat der Co-Trainer sogar ein eigenes Körperdouble oder mittlerweile ist er sogar der Cheftrainer. Das war ja eine schöne Sache, dass man da... Aber ich habe ja auch gelesen, dass selbst die Ehefrauen, wenn ein bisschen weiter weg ist auf dem Fernsehen, nicht genau sehen können, wo sitzt denn meiner.
Das kann manchmal gefährlich sein.
Nee, aber ich meine ja nur, das ist, weil das wurde ja vielleicht auch so nachgehalten, so, ja, ist auch der kürzeste Weg, den Co-Trainer zu nehmen. Aber ich glaube, da steckt ja jetzt schon ein bisschen mehr Überlegung hinter, als man vielleicht denkt, wenn man einfach nur die Nachricht liest. Der Co-Trainer übernimmt.
Oh, ich denke schon, dass da auch ein bisschen der Kess ist schon Stratege. Ne?
Ja, natürlich, aber man will ja jetzt auch keinen blinden Co-Trainer verpflichten. Ne?
Das
ist natürlich auch klar. Und ich glaube jetzt nicht, dass man den René Wagner als Co-Trainer verpflichtet hat, mit dem Bewusstsein, okay, der Kwasniok ist eh nicht lange hier, den wir auch gerade erst geholt haben, dass er dann übernimmt. Ich glaube, das ist einfach nur Zufall jetzt gewesen, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Kess sich vorher gedacht hat, Kwasniok, du bleibst eh nicht lange. Ich habe René Wagner in der
Hinterhand. Ja, dann würde er sich auch selber schwächen, weil es ja seine Trainerentscheidung war. Ne? Das ist ja auch klar, dass er jetzt eine Patrone, egal wie gut er jetzt gelobt wurde, auch für Kader, hat er jetzt trotzdem natürlich verschossen, weil es ist sein erster richtiger Trainer. Ne?
Ja.
Also neben Funkel, den hatten wir ja schon mal so eingeklammert.
Ja, der schwebt auch, halt immer über, der funkelt über dem Geistbock.
Nee, ich meine, er war ja auch sein erster Trainer, hatten wir ja gesagt.
Ja, stimmt.
Also zwar für zwei Spiele, aber...
Ja. Ja, immerhin, aber zwei ganz wichtige Spiele. Ne?
Ja, also genau.
Das, im letzten Jahr, das hat uns schon geholfen. Und, gibt es so einen Spieler, den du beim 1. FC Köln neben Elmaller richtig gut findest, der vielleicht unter Wagner ein bisschen mehr zum Vorschein kommt? Könnte? Hast du so einen im Auge, wo du sagst, den würde ich mal öfter gerne sehen?
Nee, eigentlich nicht. Also da haben wir schon alle gesehen.
Ist schon
also wie gesagt, ich mag den Kaminski sehr gerne. Ich finde den Pfannenberg ein super Spieler. Ich hoffe, dass der Heinz hier wieder ein bisschen mehr spielen darf.
Ja.
Sibulonsson, hoffentlich spielt er wieder rechts und nicht als Innenverteidiger.
Ja.
Aber sonst wüsste ich da jetzt nicht, worauf wir jetzt noch die Hoffnung setzen sollten, den wir jetzt noch nicht oft gesehen haben.
Er hat ja jetzt auch ein bisschen mehr Qual der Wahl wieder, ne? Ja. Weil Sebulonsen kommt zurück, Castro Montes hat wieder mit Ball trainiert.
Stimmt, der,
also der war ja Anfang der Rückrunde sehr gut.
Ja,
Simpson, Sperre ist abgesessen.
Ja.
Du hast gesagt, Heinz kam immer wieder jetzt mal ran. Wir können ja schon mal spekulieren, ich tippe schon drauf, dass er auf eine Dreierkette jetzt geht.
Aha.
Weil du hast ja so einen Haufen an Innenverteidigern.
Das stimmt, ja.
Also, wie willst du denn, eigentlich muss ein Simpson spielen, eigentlich muss ein Pfannenberg spielen und
naja, nach, dann wäre Heinz halt wieder
aufgrund der letzten Wochen oder Monate, muss man fast sagen, finde ich, ist Schenk auch sehr stabil.
Das stimmt.
Ne? Und dann hast du ja auch, wie gesagt, Sebulonsen über rechts und Castro Montes eigentlich auch über rechts.
Ja. Ist man ja, schon, deswegen, also ich glaube, also Namen lesen sich schon gut. Ne?
Ja, ja, aber genau.
Der Kader ist eigentlich gut genug, um die Klasse zu halten.
Okay, dann sag uns doch mal deine Aufstellung.
Boah, gegen Frankfurt. Meine Aufstellung. Wenn alle fit sind, ich weiß auch nicht, ob ich mit der Fünferkette oder Viererkette spielen würde. Ja, Castro Mon hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, fand ich. Klar ist jetzt aus der Verletzung, da würde ich schon eher noch den Sebulonsen spielen lassen. Innenverteidiger, wie du schon sagst, Simpson Poussey, für mich wirklich auch sehr, sehr stark. Die ersten Spiele gewesen. Daneben Pfannenberg, Heinz, tut mir leid. Linke Schiene. Ja, da vielleicht auch mal den Heinz hinstellen.
Statt Lund.
Statt Lund, genau.
Ja.
Da vielleicht mal ein bisschen defensiv wieder stabiler stehen. Muss man schon sagen, über die Seite passiert viel, auch wenn Lund dann vielleicht offensiv stärker ist. Aber du hast halt einen Elmaler vor dir. Dann kannst du das halt wieder ein bisschen. Ne? Mhm. Heinz macht defensiv, Elmaler macht es offensiv. Ja, 6, der Tom Kraus, ich hoffe, der ist wieder fit.
Mhm.
Er hat sich sehr gut gemacht, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Martel ist ja gesperrt. Dann würde ich den Johannesson wieder hinstellen.
Mhm.
Rechts Kaminski, ja, und vorne Ache und ja, spielerisches Element vielleicht Waldschmidt.
Okay. Finde ich auch mal interessant. Wäre ja trotzdem eine Erinnerung, weil du spielst ja dann mal mit dem Zweiersturm.
Ja.
Ist auf jeden Fall interessant.
Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich auch immer wieder mal lese oder höre.
Ja.
Also Kader sehr ausgewogen.
Ja.
Klar, hat Schwächen für einen Aufsteiger. Was vielen fehlt, ist so dieser zweite Neuner, der mal kommen kann, so in der Schlussviertelstunde. Oder letzten 20. Ich glaube, vor der Saison hat man ja so ein bisschen noch gehofft, dass der Rondic das irgendwie hinbekommt. Aber dann hat der quasi, glaube ich, auch zu Recht entschieden, das ist nichts, weil selbst in Münster trifft er eigentlich kein Scheunentor in der zweiten Liga.
Ja.
Und in Polen hat er auch, glaube ich, gar kein Tor gemacht in der Hinrunde. Aber das ist so vielleicht so diese einzige Vakanz, die du hast, dass du ganz vorne nicht mehr nachlegen kannst.
Oder deswegen du machst halt Kwasniok-Logik, ne? Lässt erst ein Bülter spielen und bringst dann den Achter.
So, ja, gut.
Klingt total logisch, aber du hast recht, er hat halt immer seine eigenen.
Oh, ich weiß auch nicht, was dann vorher
ist,
wenn du hörst, Doppelsturm Bülter Waldschmidt ist, aber kann eigentlich fast nur positiv überraschen.
Nee, wie gesagt, Waldschmidt, Ache vorne rein und dann. Waldschmidt ist dann so der Schwimmer.
Ja.
Für mich immer noch einer fußballerisch der Beste, mit der Beste im Team.
Ich finde, hat man gegen Gladbach am Ende auch gemerkt, in der Schlussphase so ein bisschen mit Kainzi zusammen.
Ja. Deswegen
ja,
ist vielleicht eine Überraschung.
Nehmen wir mal so mit.
Ja,
wir lassen uns mal überraschen. Wenn denn die Muskeln halten alle bis dahin, hast du das schon mal erlebt, so eine Muskelseuche?
Ja, in der Europa League-Saison.
Ja, da waren, aber waren das alles Muskelverletzungen?
Ja.
Aber auch der Todesrasen oder was war das nochmal?
Weiß ich auch nicht mehr genau.
Aber
da gab es interessante Aufstellungen am Ende der Europa League.
Also Europa war natürlich klar. Also Hector hat sich
mit Birk Rieser
in London sowas verletzt.
Genau.
Bei Arsenal-Spiel.
Ja.
Und dann ging das ja richtig ab.
Ja.
Klar,
da waren wirklich viele Muskeln abgerissen.
Ja, das war die Phase, wo nachher Rute.
Du hast auch für einen sehr erlösenden Moment gesorgt, weiß
Wolfsburg,
ich auch kurz.
Ja.
Kurz vor Weihnachten. Ich habe mich selten so über einen Sieg gefreut, obwohl du zu dem Moment gedacht hast, eigentlich ist es scheißegal, wir steigen ab. Aber du hast endlich diesen Sieg gehabt.
Ja,
also, das stimmt.
Aber vielleicht hat das Team das sogar ähnlich gedacht.
Das war für uns auch.
Aber diese Erlösung des Sieges einfach. Ne?
Ja. Ich wollte noch mal daran erinnern, dass Rutenbeck ja damals den Sprinter Klünter als Stürmer aufgestellt hat. Ne? Ja, bei Bayern München, ne? Wo dann wirklich dann gar keiner mehr da war, so ungefähr. Ne?
Ja, und er hat auch Chris Führig in die Bundesliga-Mannschaft geholt.
Hat sein Debüt gemacht. Ja. Ne? Und weiß ich noch, trau dich. Und dann ist er an 3-4 Bayern vorbeigelaufen. Hat er den Ribéry gemacht. Ne?
Ja.
Also. Ja, leider dann doch auch 1-0 verloren. Aber gut, über diese Sachen reden wir natürlich später, machen wir im zweiten Teil. Ich denke, so langsam schließen wir so ein bisschen den aktuellen Part ab. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht, nee.
Ja, euch kann ich zwar fragen, aber ihr könnt mir leider nicht antworten, weil das erst später kommt. Ja, dementsprechend würde ich sagen, machen wir für diesen Moment hier Schluss. ein bisschen kürzer als normal, aber dafür machen wir natürlich noch eine zweite Runde und die könnt ihr nächsten Dienstag dann sehen, am 31.03.
Dann tippen wir auch, ne?
Dann wird auch getippt. Okay. Dann werden wir definitiv auch einen Tipp loswerden. Unter uns gesagt, wir machen das direkt danach hier, ne? Und teilen das ein bisschen auf. Aber ich glaube, so hat man häppchenweise was für die, ja, für die schöne Länderspielpause, wo ja sowieso meistens nicht so richtig viel mit Fußball was am Hut ist.
Das stimmt.
Ja, dann erstmal danke und wir sehen uns dann sozusagen am Dienstag wieder. Ne? Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss zusammen.
Tschüss.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.